Sie hören einen Podcast von DRS1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Gestern Morgen haben wir im Espresso über Goldvreneli geredet und dass die im Moment aber auf dem Markt relativ knapp sind. Ein Hörer hat uns dann darauf aufmerksam gemacht. Moment, Nationalbank, die hat doch noch andere Vreneli. Wo sind denn die und warum kann man die nicht kaufen? Wir geben Antwort später in der Sendung. Das Resultat war sehr klar am letzten Montag bei der Abstimmung zur Konsumpfand-Reportage. Gut 70% haben sich für einen Blick hinter die Kulisse von einem Pfandleihhaus entschieden. Schnell und unkomplizierte Kredite, das ist das Geschäft von diesen Pfandleihhäusern. Aber wie funktioniert das genau? Was für Gegenstände werden denn da überhaupt verpfändet und was bekommt man für die Gegenstände? Um das abzuklären, sind wir in die Pfandleihkasse von der Zürcher Kantonalbank gegangen, neben Genf und Lausanne, eines der drei Pfandhäuser, die es in der Schweiz gibt. Wie das genau funktioniert mit dem Verpfänden, das klären wir in der Reportage von Florin Meissen.
Es ist morgen um 9:30 Uhr. Die Pfandleihkasse Zürich ist seit einer halben Stunde offen. Bis jetzt ist es noch ziemlich ruhig im Empfangsraum. Zwei Kunden sind zwar schon aufgetaucht, haben aber lieber nichts sagen, warum sie hier ankommen und was sie hier verpfänden wollen. Eine dritte Kundin hat aber nichts dagegen, ein paar Fragen zu beantworten. Sie sind hier angekommen, um ihr Pfand wieder auszulösen, wo sie schon vor längerer Zeit verpfändet hat. Für das muss sie sich aber zuerst bei einer von vier diskreten Blick- und tondichten Kabinen anmelden und warten, bis die von innen von einem Schalter angestellten aufgemacht wird.
Grüezi. Ich möchte das auslösen gern.
Ja. Hast du schon geholt?
Jawohl.
Sie fragen, was können Sie auslösen?
Es ist eine Kassette mit Münzen.
Wie lange haben Sie sie da gehabt?
Ich weiss nicht einmal mehr, aber sicher 3 Jahre. Und ehrlich gesagt, immer ein bisschen zu bequem und zu faul gewesen, statt dass ich sie mal ausgelöst hätte.
Also, was haben Sie damals bekommen?
Oh, ich glaube, jetzt weiss ich gar nicht, 300 Franken, glaube ich. Ja, in Geld nötig gewesen und da hatte ich das Gefühl, ja. Aber es hat mich immer ein bisschen gereut, das muss ich sagen. Ich habe sie schon gerne wieder zurück. Ja, und im Prinzip jetzt kann ich es. Damals habe ich es nicht können.
Jetzt sind Sie wieder finanziell in der Lage, dass Sie es
ja,
wieder zurückhaben.
Damals hatte ich das Kind in der Ausbildung, in einer relativ teuren, und musste allein schauen. Und da bin ich sehr froh gewesen. Aber es hat mich immer ein bisschen gereut und ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, dass ich ausgerechnet das, weil das ist wirklich ein Andenken vom Grossvater, oder? Und das hat mir immer ein bisschen leid da.
Die Frau ist eigentlich eine typische Kundin. Da kommt man, wenn man dringend Geld braucht, erzählt Urs Lusti, Geschäftsführer der Pfandleihkasse.
Das gibt die unterschiedlichsten Gründe. Also viele nennen die Garen kennen. Andere sagen, die Krankenkasse Selbstbehalt, unvorhergesehene Rechnungen wie Zahnarztkosten oder Anwaltskosten müssen vorschiessen oder man streitet mit einer Versicherung über eine Schadensleistung. Der Lohn kommt spät. Das sind die vielfältigsten Gründe.
Aber es ist schon im Normalfall ist es eine Notlage?
Im Normalfall haben die Leute wirklich einen Liquiditätsengpass.
Und so einen Engpass kann jeder treffen.
Wir haben also von jung bis alt, von eher in bescheidenen Verhältnissen lebend bis zu sehr vermögenden Leuten. Teilweise werden wir auch bei vermögenden Leuten dann dazu benutzt, über die Ferienabwesenheit einfach ihren Schmuck gut aufzubewahren.
Also so quasi als Tresor.
Genau.
Das Prinzip vom Pfandhaus ist einfach. Man bringt einen Wertgegenstand mit und kommt dafür Bargeld über. Aber nicht so viel, wie der Gegenstand wert ist, sondern nur etwa 10-20% davon. Bei Schmuck oder einer Uhr für 1000 Franken gibt es also zwischen 100 und 200 Franken. Je nach Zustand. Für den Kredit zahlt man pro Monat 1% Zins. Dann hat man 6 Monate Zeit, um das Pfand wieder auszulösen. Also zurückkaufen oder man kann den Vertrag verlängern. Wenn man nicht verlängert und das Pfand auch nicht auslöst, dann gehört es einem Pfandhaus, wo die Sachen später versteigert. Das ist laut dem Urs Lusti aber bei den wenigsten Sachen der Fall.
Ich würde sagen, gut 95% der Sachen werden ja wieder geholt oder verlängert. Und es ist ein Bruchteil, wo uns bleibt.
Wer etwas verpfänden will, muss sich zuerst ausweisen. Das braucht es für den Vertrag und soll auch Hehler davon abhalten, gestohlene Ware zu Geld zu machen. Ganz ausschliessen können wir aber so etwas nicht, sagt Urs Lusti. Aber
ein Hehler wäre schön blöd, wenn er zu uns kommt und die Sachen bringt, wo er rund 10% vom Wert überkommt. Dann kommt er überall auf der Gasse mehrfach über. Und dann muss er auch damit rechnen, dass bei grossen Sachen wir es ein bisschen genauer wissen und auch Abklärungen treffen. Wir hätten gerne Zertifikat gesehen, wir hätten gerne Kaufsquittungen gesehen und so weiter.
Bescheissen ist im Pfandhaus schwierig. Bei Uhren zum Beispiel, wo der Schalter angestellt, die einen Kaufbeleg oder Ähnliches sehen, bei ganz teuren Uhren auch einmal ein Zertifikat. Und damit man nicht auf Fälschungen geht, hat es ein ganzes Archiv mit Fotos und typischen Merkmalen von echten Luxusuhren. Auch beim Goldschmuck geht das Pfandhaus auf Nummer sicher. Der Goldgehalt wird in einem eigenen Labor getestet. Urs Lusti erklärt, wie man das macht.
Wir machen einen Abrieb mit dem Schmuckstück auf einem Schieferplättchen, ohne dass wir das Schmuckstück verletzen. Und dann gehen wir mit einer Säure drüber. Und wenn wir da über die Abrieb gehen, dann sehen wir, dass das eine verhebt. Also es bleibt, ist 18 Karat.
Also die Säure hat jetzt das eine Gold nicht angetastet und das andere Goldabrieb, den Goldstrich, ein bisschen verwischt.
Das ist richtig. Also es ist beim einen fast weggegangen, beim anderen vollständig geblieben. Das heisst, das letzte ist 18 Karat, das andere muss weniger sein. Und wenn ich mit der 14 Karat Säure drüber gehe und es hebe, dann weiss ich, es ist mindestens 14 Karat und das ist da der Fall.
Mit einem speziellen Gerät kann Urs Lusti und seine drei Mitarbeiter auch prüfen, ob ein Diamantenkollier auch wirklich aus wertvollen Diamanten besteht und nicht einfach aus wertlosen Steinen. Schmuck und Uhren machen dann auch weitaus den grössten Teil von den mehreren 10'000 Pfandsachen aus, die hier lagern. Aber das Pfandhaus nimmt auch ganz andere Wertsachen in Zahlung, wie ein Blick ins Lager zeigt.
Wir haben zum Beispiel Briefmarkensammlungen, wir haben Münzensammlungen, wir haben Modelleisenbahn, also sehr wertvolle Stücke. Ich rede hier vom sechsstelligen Anschaffungspreis. Tischuhren.
Ich habe da auf der anderen Seite noch von weitem gesehen, auch grössere Gegenstände, das sind Musikinstrumente.
Das ist richtig, das nehmen wir eigentlich im Ausnahmefall, wenn wir so einem Musiker oder einem Musikstudenten über das Monatsende helfen können, zu ganz, ganz bescheidenen Darlehen. Sie können sich auch vorstellen, dass es, wenn uns so eins bleibt, nicht so ganz einfach ist, ein gebrauchtes Musikinstrument dann müssen versteigern.
Also ich sehe Gitarre, es hat da ein Blasinstrument in einem Koffer.
Ja, es hat dort ein Saxophon, es hat dort Schweizer Orgel, Querflöte, Bassgitarre, elektrische Gitarre.
Da auf dieser Seite sehe ich ein paar Velo, also man kann auch Velo verpfänden.
Ja, Velo nehmen wir auch ein bisschen im Ausnahmefall. Zwar maximum ein Velo pro Kunde und nur mit Kaufsquittung.
Warum nur im Ausnahmefall ein Velo?
Es ist ja eigentlich nicht normal, dass jemand mehrere Velos besitzt und die dann alle uns muss bringen. Es geht auch ein bisschen um die Verkäuflichkeit und die Kaufsquittung ist ganz klar. Da wollen wir uns davon absichern, dass es sich nicht um ein gestohlenes Velo handelt.
Die ganz teuren Sachen sind in einem besonders gesicherten Raum, in einem Tresor. Der Urs Lusti zeigt ein paar Schätze, wie zum Beispiel eine diamantbesetzte Uhr im Wert von 70'000 Franken und einen riesigen Diamantring, der noch viel mehr kostet. Insgesamt lagert da in der Pfandleihkasse Wertgegenstände für ein paar Dutzend Millionen. Ein Einbruch hätte es aber noch nie gegeben, erzählt der Geschäftsführer Urs Lusti.
Nein, das hat es nicht gegeben. Wir sind also sehr, sehr gut geschützt. Und die Sicherheit ist unser oberstes Gebot.
Was ist eigentlich, wenn Sie mal so einen Gegenstand verlieren sollten? Also wenn ich da rumschaue, es hat zigtausend Sachen. Und ich komme dann und der Gegenstand ist nicht mehr da.
Also rechtlich würde man bis zum Schatzungswert haften, das ist anderthalb Mal das Darlehen. Aber es könnte sich natürlich eine Zürcher Kantonalbank nicht erlauben, so zu knauserig zu sein. Und man würde den Gegenstand ersetzen.
Ist das schon mal vorgekommen?
Es ist schon mal vorgekommen mit einem Collier und glücklicherweise sind da keine Emotionen damit verbunden gewesen. Und wir sind einfach mit dem Ehepaar in die Stadt runtergefahren, haben ein ähnliches Collier gepostet und haben es selbstverständlich vollumfänglich gezahlt. Das war ein einmaliges Gastspiel in den letzten 10 Jahrzehnten und hoffentlich kommt es in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr vor.
Das Geschäft mit dem Verpfänden ist übrigens ein schlechtes Geschäft. Die Pfandleihkasse macht jedes Jahr ein paar 10'000 Franken Defizit, die die Zürcher Kantonalbank übernimmt. Unrentabel sei das Pfandgeschäft, wie das Gesetz nicht mehr als 1% Zins pro Monat erlaubt. Das hat historische Gründe.
Uns gibt es seit gut 135 Jahren und seinerzeit hat der Regierungsrat vom Kanton Zürich die ZKB verpflichtet, eine Pfandleihkasse zu führen. Im Bewusstsein, dass das mit den engen gesetzlichen Rahmenbedingungen defizitär ist.
Was war die Motivation, dass man das damals gemacht hat?
Man hat damals in einer Zeit die privaten Pfandleiher, die die Notlage von drei schamlos ausgenutzt haben, aus dem Markt kippen und das ist damit auch gelungen.
Trotz dem alljährlichen Defizit tut man das Geschäft aber auch heute noch weiterführen, quasi als soziales Engagement. Ab und zu drücken wir darum auch das Auge zu, wenn es um kleinere Summen bis 50 Franken geht.
Ja, das sind die sogenannten Sozialdarlehen. Da haben meine Mitarbeiter noch eine Freiheit. Da können sie auch etwas entgegennehmen, das wir sonst nicht nehmen. Sei es ein Blutdruckmessgerät oder ein Reisewecker oder ein Watchuhr. Und lustigerweise werden dann von diesen Sozialdarlehen etwa 99% verlängert oder wieder abgeholt.
Wann gehen Sie auf so ein Geschäft ein?
Ja, einfach dann, wenn man merkt, dass der Schuh drückt, dass der Kunde, der vor einem steht, vielleicht zwei Tage nicht mehr warm gegessen hat und wirklich dringend Geld braucht.
Für viele Leute in einem finanziellen Engpass ist das Pfandhaus also ein letzter Ausweg. So wie für die Kundin, die wir ganz am Anfang gehört haben und die ihre verpfändeten Goldmünzen wieder ausgelöst hat. Kommt sie wieder einmal in so eine Lage, wird sie auch wieder ins Pfandhaus.
Ja, ja. Ja, vor allem, dass das Zeug ist ja dann nicht wieder unwiderruflich verloren. Man kann es dann wiederholen. Wenn ich es verkaufe, ist es weg. Nein, von selben her ist das ganz gut.
Ein Blick hinter Kulissen von der Pfandleihkasse Zürich. Informationen und Schalteröffnungszeiten oder die genauen Pfändungsbedingungen, die findet ihr übrigens im Internet unter drs1.ch unter dem Stichwort Espresso. Und da gibt's übrigens auch eine Fotogalerie aus dem Pfandleihhaus und zum Nachlesen einen Beitrag von einer Auktion, wo nicht mehr abgeholte Pfandleihsachen versteigert werden.
Espresso.
Wir haben gestern im Espresso die Frage beantwortet, warum dass es im Moment trotz gestiegener Nachfrage keinen Sinn macht, neue Goldfrenerli zu prägen. Ein Espresso-Hörer hat uns dann darauf aufmerksam gemacht, dass in den 50er Jahren in einer riesigen Auflage neue Schweizer Goldmünzen sind geprägt worden. Auf der 25-Franco-Münze ist der Wilhelm Tell vom Ferdinand Hodler zu sehen und auf der 50-Franco-Münze die drei Eidgenossen. Total sind dazu mal 21 Millionen Münzen geprägt worden. Aber, und das wissen heute nur noch die wenigsten Leute, die beiden Goldmünzen sind aus verschiedenen Gründen gar nie in einen Umlauf gebracht worden. Was ist denn passiert also mit diesen Münzen? Der Werner Abegg, Sprecher von der Nationalbank.
Man hat die in der Zwischenzeit praktisch alle eingeschmolzen. Es existiert noch ganz einen kleinen Bestand, den man eigentlich nur aus historischen Gründen zurückhaltet.
Konkret existieren nur im Ganzen rund 20'000 Stück von diesen beiden Münzen. Die meisten sind bei der Nationalbank. Ein Teil davon hat den Weg aber doch zu Sammlern gefunden. Ein Markt- und Katalogpreis dafür gibt es allerdings nicht. Und wer so einen Schweizer 25 oder 50 Franken Goldmünze hat, der hütet die vermutlich auch wie der eigene Augapfel. Wieso aber hat man den ganzen Haufen geprägte Münzen wieder eingeschmolzen? Der Nationalbanksprecher Werner Abegg erklärt, wieso die Schweiz kein Interesse gehabt hat, auf so einen grossen Goldschatz in Form von Münzen zu sitzen.
Wir brauchen als Goldreserve vom Land Reserve in Form von Barren, weil das ist in Krisensituation die Form, wo man das Gold allenfalls kann mit anderen Notenbanken austauschen kann.
Mehr über die Schweizer 25 bzw. 50 Franken Goldmünze gibt es im Internet drs1.ch, entsprechend Dossier von der Swiss Mint, der Münzstadt von der Schweizer Eidgenossenschaft. Das findet ihr hier unter Espresso. Und jetzt ist es wieder mal Zeit für das Espresso-Forum. Da habt ihr ja Möglichkeit, Kommentare zu Berichten im Espresso abzugeben. Bei mir im Studio ist Anita Richner von der Fachredaktion Konsum, Geld und Arbeit. Anita Richner, in den letzten Monaten hat es im Espresso-Briefkasten wieder ganz viel Post gegeben. Schau doch die mal zusammen an.
Ja, es hat wie immer ganz einen Haufen Reaktionen gegeben. Zum Beispiel zum Bericht, wie man richtig feuern kann mit Holz. Wegen der Feinstaubbelastung, die es unter anderem durch Holzheizungen und auch durch Schmiede gibt, empfiehlt jetzt der Bund eine neue Methode zum Anführen. Und zwar soll man von oben nach oben anführen. Das heisst, man macht eine Pyramide mit der dicken Holzscheit zuunterst und einer Anzündhilfe, also Holzwolle oder Zeitung, zuoberst drauf. Mhm. Ein Espresso-Hörer Fredi Reichen aus Fraubrunnen im Kanton Bern ist jetzt nach dem Bericht nicht ganz klar gewesen, wie man dann neues Holz am besten tut nachlegen. Wenn man das neue Holz auf die verbleibende Glut legt, so kann das Feuer ja nicht von oben nach unten brennen. Es wurde nicht gesagt, wie man Holz im Ofen unter die Glut legt und von Hand ist das ja nicht empfehlenswert.
Und darum kann aber an der Stelle nur mal sagen, dass es nur beim A4 eine neue Empfehlung gibt, aber von oben nach unten an. Und das darum, weil es beim Anführen am meisten Emissionen geben, sagt der Bund. Beim Nahlegen von Holz bleibt also alles beim Alten. Der neue Schied, der kommt einfach zu oberst oben drauf. Zum gleichen Thema hat euch der Fritz Lenzin aus dem aargauischen Biberstein geschrieben. Der Beitrag über die Holzfeuerung war interessant. Die CO2-Belastung wird allgemein etwas einseitig bewertet. Die Luftverpestung durch Autos und die unsinnige Knallerei am Neujahr und am 1. August sollte viel mehr und öfters angeprangert werden.
Ja, und gerade nochmal zu einem Thema aus dem Energiebereich hat es Reaktionen gegeben, und zwar zum Bericht über die Wärmepumpen, die ganzen Haufen Lärm machen. Norina Spiegel aus Neftenbach im Kanton Zürich beispielsweise schreibt dazu, diese Wärmepumpen sind eine Plage für die Nachbarn. Wir 18 Bewohner eines Mehrfamilienhauses können unmöglich bei offenem Fenster schlafen. Der Lärm hört sich wie ein Wäschetrockner an und das Tag und Nacht. Der Besitzer hält sich an die Vorschriften der EMPA und stellt auf stur. Ein Haufen Espresso-Hörerinnen und Hörer haben auf den Bericht über die Bürokratie bei Reisen in fremde Länder reagiert. Da haben wir ja mit einem Bürokratometer verschiedene Länder miteinander verglichen.
Und besonders schlecht abgeschnitten hat ja China. Ein Hörer regt sich über die chinesische Bürokratie auf und schreibt, China verdient deutlich mehr Schlechtpunkte. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo man das Visum per Post organisieren kann, muss man für ein China-Visum bei der Botschaft bzw. dem Konsulat den Pass persönlich abgeben und nach 5 Arbeitstagen wieder abholen.
Für die Leute, die viel auf China reisen, hat der Espresso-Hörer Andreas Räber einen Tipp. Visa für China kann man auch in Hongkong machen, bei einem der Spezialisten dafür. Dauert einen Tag und man muss nicht zweimal zur Botschaft in Bern fahren. Ich mache das schon seit Jahren so.
Und die Ursula Steiger findet, man hätte euch die Schweiz müssen thematisieren. Euch, um in die Schweiz einreisen, braucht es einen Haufen Formalitäten. Am HEKS Osteuropa-Tag habe ich gehört, welchen Aufwand die Gastreferenten aus Moldawien auf sich nehmen mussten, um eine Woche in die Schweiz zu kommen.
Auch ums Reisen, allerdings in der Schweiz, das ist es im Bericht über die Durchsagen in den Bahnhöfen gegangen.
Die Regula Stern aus Brione im Tessin findet, dass die Durchsagen auf der Perron immer viel zu früh kommen. Wenn ich mit meinem Köfferli endlich aussteigen kann, sind alle Verbindungsansagen längst vorbei. Das ist in einem Umsteigebahnhof, den man nicht schon längst kennt, sehr ärgerlich. Was hat sonst noch für Reaktionen gegeben?
Eindeutig die A-Post, die nicht mehr unbedingt am nächsten Tag ankommt. Anneliese Langenecker aus Zürich schreibt uns, es ist ärgerlich, wenn ein A-Postbrief am kommenden Tag nicht ankommt. Schlimm ist nur, dass die Briefkästen der Post nicht genau mit der Zeit ihrer Leerung angeschrieben sind, sodass der Kunde nicht weiß, ob und wann der Briefkasten geleert wird.
Euderjödi Schauenberg aus dem Bernischen Hinterkappelo ist unzufrieden mit der Post. Die ständigen Reorganisationen und sogenannten Optimierungen bei der Post bringen einen auf die Palme. Die Postverantwortlichen müssen einfach aufpassen, dass dies nicht zu einem Eigentor führt. Ist der gute Ruf einmal im Eimer, kann es auch für die bisher in der Bevölkerung gut verwurzelte Post plötzlich schwierig werden.
Der Reinhard Sondermann aus Freibach im Kanton Schweiz hat folgende Meinung. Unternehmerisch gedacht wäre es wohl richtiger, den Service zu verbessern, um mehr Gewinn zu generieren. Beamtendenken folgt offensichtlich einer anderen Logik.
Und euer Espresso-Hörer Jean-Pierre Gotti aus Zürich schreibt, die Post hat keinerlei Verständnis für die Konsumentenseite.
Und der Hans Kühn aus Zürich macht der Post gerade einen konkreten Vorschlag. Die Post soll sich überlegen, die Brieftarife allgemein auf 80 Rappen zu senken, wenn sie schon einen Abbau vornimmt und nicht mehr garantieren kann, dass die Sendungen immer am Tag nach dem Einwurf ankommen.
Und genau um das Thema, um den Einheitstarif für die Briefpost, geht es dann übrigens im Espresso am nächsten Mittwoch. Das also ein Auszug aus der Hörerpost von den letzten paar Wochen im Espresso-Forum. Die Redaktion, die freut sich immer über eure Reaktionen. Nicht Redaktionen, Reaktionen. Und zwar auf die E-Mail-Adresse espresso@drs1.ch oder per Post drs1 Espresso, Postfach 8042 Zürich. Die Daten findet ihr euch im Internet unter drs1.ch. Am nächsten Montag berichten wir hier im Espresso wieder aus dem regionalen Arbeitsvermittlungszentrum St. Gallen. In der zweiten Folge von der Serie «Termin beim RAF» begleiten wir eine Frau zu ihrem ersten Gespräch beim RAF-Berater. Auf den Gesprächstermin hat sie sich nach ihrer Kündigung einen Monat lang warten. In der Zeit hat sie schon mal 15 Bewerbungen geschrieben.
Bis jetzt ist eigentlich nur negatives Retour gekommen. Und ja, es fällt mir schwierig, um nicht zu sagen, ich habe es auch so erwartet. Weil es ist eine sehr schwierige Wirtschaftslage und wer eine Ausbildung hat, ist im Moment sicher besser dran sich.
Wie so ein Beratungsgespräch im RAF abläuft, was man muss, soll und kann machen, wenn man die Stelle verliert, das gehört ihr am Montag bei unserer Serie «Termin beim RAF» im Espresso am 20.08.
Espresso.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.